Die Europäische Union hat ein breites Instrumentarium, um Interessen durchzusetzen. Dazu gehören Subventionen, Fördermittel, Entwicklungshilfe oder Freihandelsabkommen. Damit kann die EU Wohlverhalten belohnen. Wer sich aber gegen die Interessen der Institutionen wendet, kann auch bestraft werden. Zölle gegen China, Sanktionen gegen Russland oder den Iran sind bekannte Beispiele dafür. Doch solche Sanktionen richten sich schon lange nicht mehr nur gegen Staaten. Sie richten sich auch gegen Personen. Über den Fall des Schweizers Gbagbo haben wir im Kontrafunk mehrfach berichtet und in der vergangenen Woche auch mit ihm persönlich gesprochen. Jetzt begrüßen wir den Verleger und Wirtschaftshistoriker Hannes Hofbauer. Er hat jüngst ein Buch zum Thema veröffentlicht. Schon der Titel lässt tief blicken: Aller Rechte beraubt mit außergerichtlichen EU-Sanktionen zum autoritären Staat. Herr Hofbauer, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Gbagbo ist der Fall, der im Moment am bekanntesten ist. Aber es ist nicht der einzige. Wann hat die EU angefangen, Personen auf Sanktionslisten zu setzen?
Also dieses ganze Sanktionsregime ist relativ neu und frisch. Die ersten Personensanktionen kamen auf sogenannten Terrorlisten nach 9-11, also 2001, 2002. Das waren damals Ether, Basken und Islamisten als Personen. Die Sanktionen, mit denen wir es heute zu tun haben, sind quasi eine Art gelinderes Mittel, unter Anführungszeichen, im Krieg gegen Russland. Also da betrifft es Personen, die in irgendeiner Form von europäischer Seite als pro-russisch und damit feindlich gesinnt gesehen werden. Und das hat im März 2014 begonnen mit ukrainischen Politikern wie Viktor Janukowitsch oder auch russischen Menschen wie Sergei Glasjew, der so ein Sonderemissär des Kreml war.
Wie läuft das Prozedere ab? Also welche Instanzen entscheiden, welche Personen darauf kommen?
Es ist der EU-Rat, der das beschließt. Das heißt, alle 27 Mitgliedstaaten stimmen zu. Wie das Prozedere ist, dass eine einzelne Person draufkommt, das ist ein großes Geheimnis. Wir haben derzeit hauptsächlich die Debatte über EU-Staatsbürger und Schweizer Staatsbürger, die auf diese Sanktionsliste gesetzt werden, seit wenigen Monaten erst. Da scheint mir zu sein, dass hauptsächlich Frankreich und Deutschland die treibenden Kräfte sind. Wer es dort ist, ist schwer zu eruieren. Ich denke, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Journalisten, Kollegen beispielsweise gegen Gbagbo oder gegen einen Deutschen, Hüseyin Dogru, Kampagnen gefahren haben und das sich dann politisch so artikuliert hat, dass eben Sanktionsliste gemacht worden ist und diese Personen darauf dann gesetzt wurden.
Es geht hier also um die Außenminister, die bekommen diese namentlich erstellte Liste vorgelegt und müssen dann einstimmig zustimmen. Bedeutet also, der aktuelle deutsche Außenminister Wadephul hat sowohl der Sanktionierung von Alina Lipp als auch Thomas Röper als auch Gbagbo, dem Schweizer, zugestimmt und auch der österreichische und der ungarische Außenminister.
Es muss so sein, ja. Also möglicherweise sind es in der Person dann nur irgendwelche Bürokraten, aber es geht vom Außenministerium aus.
Am häufigsten hören wir eben diesen Russlandbezug. Gbagbo ist jetzt Schweizer, es kann aber auch EU-Bürger treffen oder auch Deutsche. Haben Sie feststellen können, was diese Personen gemeinsam haben? Gibt es so ein verbindendes Element zwischen denen?
Nicht wirklich. Also zum Beispiel der von mir schon angesprochene Hüseyin Dogru ist ein linker Antiimperialist, der Kreml skeptisch bis Kreml feindlich ist und der auf die Sanktionsliste kam, weil er seine pro-palästinensischen journalistischen Tätigkeiten, weil diese Tätigkeiten der deutschen Bundesregierung offensichtlich ein Dorn im Auge waren. Und die Argumentation in seinem Fall war, dass durch seine absolut pro-palästinensische Berichterstattung ein Keil in die Europäische Union und in Deutschland hineingetragen wird und das Russland zugutekommt. Also da hat man ganz komische Begründungen in der Begründungsliste gesehen. Anders ist es bei Alina Lipp und Thomas Röper, die sind ja in Russland beheimatet mittlerweile und haben die russische Sicht auf die Dinge, also pro-russisch. Ja. Wieder anders bei Gbagbo, der ja nicht mit russischen Quellen explizit arbeitet. Also eine wirkliche gemeinsame Linie kann ich da nicht erkennen.
Welche Konsequenzen hat das dann für die Sanktionierten?
Katastrophale. Also das ist viel mehr als jeder Gerichtsspruch, weil es eben auch ohne Gerichtsverfahren und ohne Verteidigungsmöglichkeit, auch ohne Schuldspruch abläuft. Aber sie werden quasi mit ihrer Sanktionierung ihres Vermögens beraubt. Das wird eingefroren. Ihr Konto wird gesperrt, Ihre Kreditkarten sowieso, auch die Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt und Sie haben dann die einzige Möglichkeit, um überhaupt überleben zu können, indem Sie bettelnd an ein Institut, das in Deutschland auch extra eingerichtet wurde, herantreten, das Ihnen erlaubt, vom eigenen Konto so viel Geld abzuheben, dass Sie die Miete bezahlen können und das Essen bezahlen können. Und noch niemand hat in dem Sinn auch irgendein Gerichtsverfahren dagegen angestrengt, das schon anhängig ist.
Wenn der Sanktionierte jetzt beispielsweise in Berlin lebt, wie es in dem einen Fall des deutschen Staatsbürgers, den Sie geschildert haben, ja auch ist, und sagen wir mal, der hat 40.000 Euro auf der hohen Kante und der denkt sich, mir reicht das jetzt, ich muss hier raus, in der EU kann ich nicht mehr bleiben, kann der auf diese 40.000 Euro zugreifen und in die Türkei oder nach Südamerika reisen?
Nein, er darf keine EU-Grenze überschreiten. Er kann nicht zugreifen auf sein Geld. Das ist ja auch bei Jacques Beau sozusagen die große Tragik, weil die Schweiz ja bei diesen Sanktionen nicht mitmacht. Und er kann trotzdem nicht aus seiner Brüsseler Wohnung in die Schweiz, weil die EU ihm nicht erlaubt, die Grenze zu überschreiten. Also vom Zugriff auf seine Konten ganz zu schweigen.
Die Betroffenen haben keine Straftaten begangen. Und sie sind auch nicht von Gerichten verurteilt. Aber sie werden dennoch so behandelt wie Straftäter auf Bewährung oder eigentlich sogar noch schärfer?
Ich finde, es ist noch schärfer und es hat irgendwie Ansätze einer vormodernen Strafprozedur. Also wenn ich an die Vogelfreiheit oder an die Acht erinnere, da wurden auch Leute aus herrschaftlichem Impuls heraus auf diese Liste gesetzt und dann waren sie sozusagen gesellschaftlich isoliert. Bei den Vogelfreien im Mittelalter hat man sie dann Waldgänger genannt, in den Wald gehen, weil sie in der Gesellschaft nicht mehr leben konnten und durften. Und ein bisschen klingt das wieder an, ja, also ohne Gerichtsverfahren, ohne Einspruch, ohne Verteidigung, ohne Schuldspruch. Eigentlich ein Formalakt, der im Prinzip von dieser außenpolitischen Agenda in der EU betrieben wird, also GASP heißt das dann, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und diese Schriftstücke werden unterzeichnet, im Regelfall von der Kaja Kallas.
Bekommt der Betroffene eine ausführliche Begründung? Also wird ihm da ein großes Pamphlet zugestellt im Sinne von so, Herr Jacques Beau, Sie sind ab jetzt übrigens auf unserer Sanktionsliste und wir werfen Ihnen konkret das und das vor. Da haben Sie sich so und so geäußert und das ist der Grund.
Das ist auch eine Besonderheit. Die Menschen bekommen von Anfang an nichts. Sie erfahren das sozusagen praktisch im Leben. Also bei Herrn Dogru in Berlin war es so, dass auch das Konto seiner Frau gesperrt wurde und er sozusagen erfahren hat, dass er auf die Sanktionsliste kam, weil die Frau beim Bezahlen einer Rechnung in der Apotheke mit ihrer Kreditkarte bemerkt hat, dass die Kreditkarte nicht mehr funktioniert. Ja, also das war sozusagen sein Erweckungserlebnis, wenn man das so sagen darf. Und es hat, glaube ich, mehrere Wochen gedauert, bis er ein Konvolut von Papieren bekommen hat, das ihm gesagt hat, was er angestellt hat in Bezug auf die Europäische Union oder deren Idee, deren Begründung. Und dieses Papier ist jetzt, soviel ich weiß, mit einem Anwalt wird das diskutiert und entsprechend gehandelt, eventuell. Ja.
Wie ist der Rechtsweg? Wie kann man sich dagegen wehren?
Also es gibt eine Ausnahmegenehmigung. Man kann einen Anwalt nehmen. Der kann auch ein Konto eröffnen, ein Treuhandkonto. Das Treuhandkonto kann dann gefüllt werden mit eventuellen Spenden, aber die natürlich für diese anwaltliche Tätigkeit sind. Und man richtet sich dann an den Europäischen Gerichtshof. Das ist eine untergeordnete Instanz des EuGH. Und dort kann das Jahre dauern. Es gibt ja schon so Prozesse von russischen Oligarchen, die gewonnen haben. Zum Beispiel Janukowitsch hat zweimal gewonnen, weil der Europäische Gerichtshof gemeint hat, diese Sanktionierung ist nicht rechtens. Hat ihm aber nichts genützt, weil die Europäische Union, also sprich GASP, immer wieder gesagt hat, wir setzen erneut auf die Sanktionsliste. Das heißt, das Ganze ist ein rein politischer Vorgang und kein rechtlicher. Insofern haben Gerichte keine Chance, irgendwie durchzudringen.
Diese Sanktionen werden aber regelmäßig überprüft. Ist dann die Möglichkeit zu sagen, Leute, es tut mir sowas von leid, ich habe diese Meinung überhaupt nicht, ich werde auch nie wieder was dazu veröffentlichen, bitte nehmt mich einfach von der Liste runter. Wäre das eine Möglichkeit?
Theoretisch ja. Praktisch ist es auch schon gelungen, einen EU-Staatsbürger von der Liste herunterzubekommen. Es ist nicht sehr bekannt, weil es ein slowakischer Motorradfahrer ist, Josef Hambalak. Der kam schon 2022 damals auf diese Liste, weil er Mitglied der Nachtwölfe ist. Das ist diese russische Motorradgang, nationalistisch. Und auf dieser Liste ist er dann gewesen, solange bis Robert Fico das Wahlen in der Slowakei gewonnen hatte. Und Robert Fico hat sich dann um seinen Staatsbürger gekümmert und ist in der EU mehrmals vorstellig geworden und hat ihn auf diese Weise von der Liste runterbekommen. Also das heißt, ein reiner politischer Vorgang. Welche Geschäfte da im Hintergrund dafür gelaufen sind, weiß ich nicht, aber eben kein juristischer oder gerichtlicher Vorgang.
Ja, das wird tatsächlich auch immer so dargestellt, dass es kein juristischer Vorgang ist, sondern eben ein politischer und die Außenminister halt eben genauso entscheiden können im Sinne der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Dann riecht also die Entscheidung der Minister, ich würde jetzt mal sagen, alle möglichen zivilrechtlichen Regelungen, die es in Österreich oder in Deutschland gibt. Aber es gibt auch Argumente dafür. Die EU veröffentlicht ja diese Namenslisten mit Begründung, man kann es einsehen. Ich nenne jetzt mal nicht den Namen, sonst sprechen wir über die Person, wir sprechen mal bloß über die Vorwürfe, also unter anderem systematische Fehlinformation. Die Person spricht der ukrainischen Regierung die Legitimation ab. Sie legitimiert die Annexion ukrainischer Gebiete als Wahlbeobachter und diente als Sprecher der russischen Regierung. Und die EU kommt also zu dem Urteil, dass jemand wie er dann eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit in Europa ist. Und deswegen muss er sanktioniert werden.
Ja, von allem, was Sie jetzt gesagt haben, ist tatsächlich die Billigung eines Angriffskrieges in der EU strafbar, laut Paragraph 140 zum Beispiel des deutschen Strafgesetzbuches. Alles andere, was Sie gesagt haben, dass er irgendwie in Russland auftritt oder das und so, die russische Propaganda macht, ist ja kein strafbarer Tatbestand. Und dieser strafbare Tatbestand müsste eigentlich vor einem Gericht angeklagt, verteidigt und schuldgesprochen werden. Aber um das zu umgehen, weil es natürlich irrsinnig mühsam ist, einem Menschen vorzuwerfen, dass er den Angriffskrieg billigt. Und was ist dann die Folge, wenn er sozusagen da schuldig gesprochen würde? Da würde er wahrscheinlich im ersten Fall eine bedingte Strafe ausfassen oder vielleicht auch eine Geldstrafe, aber keine vollkommene Rechtlosstellung, so wie es jetzt mit diesem Sanktionsregime passiert.
Jetzt haben Sie gleich das nächste Problem angesprochen, Billigung eines Angriffskriegs. Was ist denn mit der Frage, war versprochen worden, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird? Wer hat dieses Versprechen gegeben? War es bindend? Wann war das Versprechen nicht mehr existent? Denn dieses Versprechen wird ja als Argumentation genommen, dass Russland sich bedroht gefühlt hat und das ist dann einer der Gründe für den Krieg in der Ukraine. Ich habe das Gefühl, als politischer Kommentator oder auch als Journalist, der das darstellt, segelt man bereits hart am Wind, weil man nie genau weiß, was als Propaganda ausgelegt wird und was als Bedingung eines Angriffskriegs.
Genau, also da sind ja die Grenzen schwimmend und verschwimmend. Und das ist, glaube ich, auch die ganze Idee dahinter, wobei ich auch sagen muss, dass ein wesentlicher Grund meiner Meinung nach für die Sanktionierung einzelner Personen ist, nicht nur diese einzelne Person rechtlos zu stellen und ihr wirklich extreme Probleme zu verursachen, sondern auch viele andere, also die darüber berichten, Journalisten, aber auch Menschen aus anderen Bereichen, verängstigt.
Die Europäische Union unter Ursula von der Leyen tritt weltweit als moralische Instanz auf. Und wir hören ja jetzt vermehrt, dass die liberale Demokratie in der EU so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal weltweit werden könnte, so eine Art Konkurrenzvorteil gegenüber anderen Systemen. Wie ist denn Ihr Blick auf die EU?
Ja, ich bin EU-kritisch schon seit Österreich 1995 der Europäischen Union beigetreten ist. Das Problem bei der Europäischen Union ist vielfältig. Und diese moralische Hervorhebung von den führenden Kräften in der Europäischen Union übertüncht im Prinzip die Schwäche, die diese Union hat.
Was meinen Sie, wie die Entwicklung sein wird? Wird das alles noch härter? Kommen da noch deutlich mehr als die paar Dutzend Menschen rauf?
Es kann durchaus sein. Also der deutsche Regierungssprecher hat ja letztens auf der Bundespressekonferenz da höhnisch gedroht, dass er sehr zufrieden ist, dass das weit verbreitet wird, diese Sanktionsmaßnahmen, weil damit eben die Leute wissen, was ihnen droht, wenn sie quasi Desinformation verbreiten. In der Welt leben wir derzeit. Ja, wir gehen ja sozusagen nicht nur in unserer Welt der Medien oder der Buchproduktion damit um, sondern es steuert ja alles, wenn man es genauer betrachtet, auf einen großen Krieg mit Russland zu. Und das, was wir hier sehen mit den Sanktionen, ist so ein bisschen auch für die Heimatfront, die Vorbereitung darauf. Und das kann sicher noch schlimmer werden, aber ich bin fest überzeugt, dass man sich deshalb da nicht entmutigen lassen darf.
Über die Sanktionen gegen Einzelpersonen sprachen wir mit Hannes Hofbauer, Verleger des Promedia Verlags. Sein Buch zum Thema ist gerade erschienen. Es heißt Aller Rechte beraubt, mit außergerichtlichen EU-Sanktionen zum autoritären Staat. Herr Hofbauer, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.